sein. Ab dem nächsten November sollen zum Beispiel im Kloster Rapperswil junge Männer ab 18 die Gelegenheit haben, eine gewisse Zeit mit den Kapuzinern mitzuleben und mit ihnen ein Stück Glaubenserfahrung zu machen. Tödliche Spritzen, fatale Bluttransfusionen und verhängnisvolle Umarmungen. Der Sensenmann macht keinen Unterschied. Er nimmt sich seinen Teil ganz sicher und du Glücksfall AIDS lässt er sich nicht entgehen. Die Krankheit fordert in der Schweiz wie überall auf der Welt ihre Opfer. Die Zahlen sind deutlich genug. 1513 Schweizer sind bis jetzt von einer Krankheit gestorben und 15.600 sind HIV-positiv. Ja, AIDS wird die Frage für die Gesellschaft auf, aber noch mehr für die Einzelnen, die mit seiner Krankheit leben müssen. Dominique Coulin, Pfarrerin in Genf, will probieren, über das alles nachzudenken. Darum hat sie beschlossen, den AIDS-Kranken einen Teil von ihrem Amt zu widmen. Sie ist dafür von der protestantischen Kirche vom Kanton Genf beauftragt. Sie sagt, ich bin Pfarrerin und nicht Sozialhelferin oder Ärztin. Ich biete die Möglichkeit vom sich mitteilen und vom Zuhören an. Man kommt nicht in mein Büro, weil man hofft, gesund zu werden. Es ist ganz einfach so, dass man Welt mitteilen, was man erlebt. In Freude oder Traurigkeit, im Lachen oder im Tullen. Zuhören, reden, Vertrauen schaffen und Lust auf ein Leben, das vielleicht morgen schon fertig ist. Es ist nicht einfach, auf die existenziellen und spirituellen Fragen eine Antwort zu finden. Und AIDS ist für viele eine Krankheit, für die muss ich mich schämen. Sie denken gar nicht darüber nach, dass AIDS, wie zum Beispiel Krebs, eine Krankheit ist, die alle, wirklich alle, treffen kann. Dominique Coulin empört sich. Es gibt keine gute und keine schlechte AIDS-Kranke. Man muss unbedingt die Vorstellung überwinden, dass dem eine Ungerechtigkeit widerfährt, die durch eine Bluttransfusion Opfer von der schrecklichen Krankheit wird, dass dem das aber recht geschieht, was AIDS verkommt, weil er homosexuell oder drogensüchtig ist. Demokratie ist eine Staatsform, die seiner Bevölkerung die Chance gibt, sich aktiv bei der Gestaltung des Staates zu beteiligen, indem sie die Gelegenheit hat, für eine Vorlage dafür oder dagegen zu stimmen. Aber vielmals ist es für die Leute nicht einfach, sich zu entschließen, weil man die letzten Konsequenzen einfach wirklich nicht zum Voraus wissen kann. Man kann freie Prognosen stellen, aber wie gesagt, es sind nur Prognosen. Am nächsten Wochenende ist es wieder so weit. Wir dürfen unsere freie Meinung abgeben. Für uns ein bisschen über das Thema Gentechnologie und künstliche Befruchtung genauer zu informieren, hat der Alois Grichting Dr. Erwin Villa für das heutige Interview eingeladen. Der Dr. Erwin Villa hat in Brieg eine Arztpraxis und tut sich mit Fragen von der Fortpflanzungsmedizin beschäftigen.
Herr Dr. Villa, in nächster Zeit finden und im Wallis und natürlich in der ganzen Schweiz Abstimmungen statt über Fortpflanzungsmedizin. Darum habe ich ewig gebeten, hierher zu kommen und hier ist ein paar Sachen zu dem Thema zu sagen. Weil wir allerdings einander schon lange kennen, erlaube ich mir euch in dieser Sendung als du zu prüfen. Du bist Mitglied von der Schweizerischen Gesellschaft für Bioethik und hast dich seit Jahren mit Fortpflanzungsmedizin befasst. Gerade letzthin haben wir verschiedene Artikel zu dem Thema von dir im Walliserboot lesen. Stimmt das, dass du dich so, schon seit Jahren eigentlich näher mit der Sache befasst hast?
Ja, ich will dir vielmals danken für diese freundliche Begrüßung. Wir wollen hier im Rahmen des Kirchenmagazins über Fortpflanzungsmedizin und Gentechnik reden. Und das ist ja so ein ungeheurer Stoff, dass wir am besten gerade direkt zu dem Thema übergehen.
Aber das sind ja vor allem wissenschaftliche Begriffe und wissenschaftliche Sachen. Hat der Kirche da eigentlich überhaupt ein Wort zu sagen zu diesen ganzen Dingen da?
Dass diese Dinge, sogenannte Dinge, eine riesige ethische, eine moralische Dimension haben, das sieht man daraus, dass überall in den Ländern der westlichen Welt sind ethische Kommissionen eingesetzt worden und zum Teil sind diese Vorschläge von diesen Kommissionen sogar zu Gesetzen gemacht worden. Der Nachteil von dieser Kommissionen, das muss ich direkt sagen, ist, dass die immer von der betreffenden Regierung sind, nach ihrem Geschmack zusammengestellt worden. Das sieht man ganz besonders in Frankreich, aber auch in der Schweiz hat Frau Bundesrätin Kopp die Mitglieder von der Ramstadt-Kommission zusammengestellt und natürlich nach ihrem Gu. Und diese Kommission hat euch, wie gegeben, den Gegenvorschlag zur Beobachtungsinitiative ausgearbeitet oder grundgelegt. Wenn die Kirche zu diesen Problemen nicht würde Stellung nehmen, wäre das eine Verleugnung von ihrem Auftrag.
Die Kirche hat aber schon verschiedentlich zu diesem Thema Sachen gesagt. Ich denke hier an die Instruktion zur Fortpflanzungsmedizin vom 22. Februar 1987. Das ist natürlich dir ein Papier, das du gut kennst.
Ja, das ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen viel gesehen. Die 40 Seiten sind effektiv eine Art ein Katechismus der Bioethik. Du könntest ja vielleicht gerade sagen, was da im Wesentlichen drin steht. Hier ist es da vor dir. Die
Kirche hat da natürlich verschiedene Probleme angegriffen. Zum Beispiel hat sie gesagt, dass Embryonenbanken verboten sind, dass Ersatzmütterschaft nicht in Ordnung sei, ebenso wie künstliche Befruchtung. Und zwar hat sie da die sogenannte homologe künstliche Befruchtung ausgeschlossen. Das wäre die künstliche Befruchtung innerhalb der Ehe. Aber auch noch die heterologe, das ist die, die außerhalb der Ehe passieren. Ist die Kirche überhaupt wissenschaftlich in der Lage, eine solche Stellungnahme zu machen?
Ja, ich verstehe gut, wann du hinaus willst. Im Mittelalter hat die Kirche in Rom nicht nur die grössten Künstler der Welt versammelt in Rom, sondern auch die Wissenschaftler. Jetzt betreibt die Kirche, man könnte dem so sagen, keine Forschung mehr. Aber es gibt immer noch den päpstlichen Wissenschaftsrat und das sind 60 Mitglieder. Und aus jedem Kontinent ist vorgeschlagen, dass mindestens 7 dabei sind. Und das ist ganz ein außergewöhnliches Gremium. Es sind zurzeit, so wie das sich orientiert, bei 24 Nobelpreisträger zum Beispiel dabei. Aber der Klerus hat ja immer ganz hervorragende Forscher in ihrer Reihe gehabt. Wenn man denkt, der Mendel, der Entdecker von der Vererbungsgesetze, das war der Prior vom Augustinerkloster. Und er hat in seinem Klostergarten die Versuche mit Bohnen und Erbsen gemacht und hat dabei in seiner Arbeit die sämtlichen Gesetze von der Vererbungslehre ganz hervorragend ausgearbeitet. Es war ja so weit vor uns in seiner Zeit, dass es 50 bis 60 Jahre gedauert hat, bis man überhaupt gemerkt hat, was er für ganz geniale Ideen hatte.
Das ist sicher richtig, dass die Kirche sich mit Wissenschaft befasst hat und dass viele Pfarrer oder Geistliche einiges gefunden haben, was die Wissenschaft überhaupt heute noch braucht und was immer noch aktuell ist. Aber hat sich die Kirche nicht vor allem im Fall Galileo Galilei kompromittiert? Das heisst, ein bisschen ausgesetzt.
Ja, das ist schon richtig. Dass richtig ist, dass die Auswirkungen vom Fall Galilei auch bis jetzt nicht überwunden sind. Das ist ein ganz schlimmes Fehlurteil gewesen. Da müssen wir nichts beschönigen. Und man braucht es aber jetzt hauptsächlich als Entschuldigung für eine Anti-Rom-Stimmung, für eine Anti-Christ-Stimmung, könnte man sogar sagen. Und auch als Papaphobie, als die Angst vor dem Papst. Aber wenn zum Beispiel in der Oberwalliser Zeitung mal gestanden hat, der Galilei sei verbrannt worden, so stimmt das nicht. Verbrannt hat man zum Beispiel den Bruno Giordani, aber gleich hat das Gen von der Galvin, der Michael Servet, verbrannt. Der Entdecker, man kennt ja die Servet als Fußballmannschaft, aber niemand weiß mehr, warum das ein Servet hat. Dabei, der Michael Servet ist der Entdecker von menschlichen Blutkreisläufen gewesen. Und das wissen die meisten nicht, weil die meisten dienen der Harvey, der schon zu Nachricht war, als das anlügen. Auch die reformierte Kirchgemeinde in Bären hat gemeint oder sich berufen gefühlt, das italienische Fantasiegenie, der Gentile Valentino, zu köpfen. Obwohl dass er seine Aussagen widerrufen hat, monatelang hat er die müssen widerrufen. Aber von diesem Fall kehrt man eben ganz wenig. Man muss das Ganze im Zusammenhang betrachten. Man muss sehen, dass damals die Kirche über physische Kraft verfügt hat und aus der Macht entsteht das Unrecht. Jetzt ist das ganz anders. Der Papst, auf den kann man schießen, die Bischöfe, die kann man anstehen, man kann sie schlagen, Ohren fiegen, wie es das letzte gerade die deutsche Fernsehjournalistin, die der Bischof Diba öffentlich hat Ohren fiegt. Das ist alles heutzutage. Wir haben eine ganz wunderbare, glaubwürdige Kirche. Gerade weil sie in ihrer Minderung und in ihrer Selbstentäusserung, ihrem Vorbild nachfolgt und genau in dem uns ein persönliches Vorbild ist.
Ja, heute gibt es natürlich sehr verschiedene Auffassungen von Kirche und das führt vielleicht auch zu solchen Sachen, wie wir jetzt hier gerade gesehen haben. Ich glaube, Erwin, werde jetzt gerade mal einen Moment Pause machen in diesen Überlegungen. Und weil du heute bei uns bist, spielen wir für dich etwas ganz Besonderes, nämlich ich denke da an das Konzert, das deine Tochter, Frau Sigrid Fischer-Villa, im letzten Jahr im Stockhalber Schloss Brieg mit dem Alexander Malta gegeben hat. Wir hören jetzt da gerade ein Stück, das der Alexander Malta als Zugabe am Schluss gesungen hat, nämlich ein Stück aus dem Don Giovanni, aus der Oper von Mozart. Thank you. Lieber Erwin, wir haben vorher gerade geredet über die Sachen, was die Kirche eigentlich alles zusammen wissenschaftlich gemacht hat. Könnte man sagen, die Kirche sei wissenschaftlich an Schur? Ist das nicht extrem formuliert?
Ja, das Lehramt von der Kirche sicher, ist es sicher besser als viele Theologen, als Beispiel, als die Moraltheologen oder ein Teil von ihnen, die Homologen in vitro Befruchtung, die Befruchtung im Reagenzglas als die sogenannte letzte Möglichkeit, die Ultima Ratio, haben wollen als zulässige Erklärung. Da sind sie ganz überrascht und betroffen, haben sie sich gefühlt über das kategorische Nein, das da aus Rom ist getroffen. Man muss sich vorstellen, wenn man mit Verkäufen von Büchern Millionen verdient, so kommt man in eine Machtposition drin, und die Macht ist das, was blind macht. Die Kirche ist mit ihrer Ansicht über den Beginn des menschlichen Lebens, und das ist ja der ganz entscheidende Standpunkt in der Reproduktionsmedizin, da ist die Kirche in der gleichen Meinung wie die führende Köpfe aus dieser Wissenschaft, aus der Humanembryologie. Die Entwicklung des Menschen im mütterlichen Schoß, die kennt man ja erst seit ungefähr 50 Jahren. Der Professor Erich Blechschmidt als der führende Kopf von der ganzen Forschung, der ist gerade im letzten Ostersonntag gestorben. Er hat in 30-jähriger Arbeit in Göttingen das Ergebnis verschiedener Forschungen in Schnitt Konstruktion in Modell dargestellt. Das sind 72 fantastische Modelle, übergross, vergrößert. Man kann die in Göttingen anschauen. Wer lieber auf Amerika geht, kann sie in der Carnegie Institution anschauen und studieren. Das Ergebnis von diesen Forschungen ist ganz eindeutig so, wie es er selber ausgedrückt hat. Der menschliche Embryo entwickelt sich nicht zum Menschen, sondern er entwickelt sich als Mensch.
Du hast vorher gerade so etwas gesagt von der Ultima Ratio, von der letzten Möglichkeit. In der letzten Zeit hat sich heute die CVP ganz in der Richtung geäussert. Wie siehst du das? Das kommt mir ein bisschen komisch vor.
Die Ultima Ratio, diese letzte Möglichkeit, die ist an sich weder gut noch böse. Sondern sie kann beides sein, je nachdem, ob man sie egoistisch für sich oder für sein Interesse setzt oder altruistisch im Sinn von der Hilfe für andere zum Wohl vom Nächsten. Wenn der Chirurg ein Bein amputiert, um das Leben vom Patienten, damit er nicht vergiftet wird durch die Gangrene, durch den Brand, wenn er das Bein amputiert, so ist das sicher eine gute Ultima Ratio. Der Herodes hat die betätigte Ultima Ratio, indem er die Kinder von Bethlehem getötet, damit er an seiner Macht bleibt. Und euch schon um 1700 umher war es Mode gewesen, dass die Deutschen und nachher auch die Franzosen für ihre Kanone haben drauf eingegossen, Ultima Ratio Regum, das letzte Mittel der Könige. Das ist, kann man übersetzen, willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Und genau gleich ist es in der Reproduktionsmedizin in der In-vitro-Befruchtung. Man will verfügen über die Frau, was vor allem die linke Kreise beanstanden an diesem und auch mit Recht, aber man will auch verfügen über das Kind und über das Kind haben. Und typisch ist, dass diese Ultima Ratio, wenn man das wollte, zu Ende denken, wäre ja die Ultima Ratio der In-vitro-Befruchtung genau das Umgekehrte. Das wäre, dass es Frauen gäbe, die sich bereit würde finden, diese sogenannten überzähligen, tiefgekühlten Embryonen würden uns tragen. Aber das darf man ja kaum sagen.
Wir haben in letzter Zeit gehört, dass die Kirche zu diesen Abstimmungen eigentlich ziemlich vorsichtig ist oder sogar zum Teil eher negativ eingestellt ist. Zum Beispiel hat man gehört, was der Bischof von Sitten, ist ein Kardinal Schweri, gesagt hat, sagen wir zum Sexualstrafrecht und so, hat er ja gesagt, dass man zu wenig Jugendschutz hat, dass andererseits die Würde der Familie nicht gerade, sagen wir, Güter, Fachhund und so weiter. Die Kirche sagt also sehr gern und nein. Wie ist denn das eigentlich? Tut sie sich damit nicht im Gegensatz zum Fortschritt setzen?
Ja, man kennt allgemein den Ausspruch, Religion ist das Opium für das Volk. Man müsste den Spruch eigentlich ergänzen und sagen, die Freiheit, die ungezügelte Freiheit, das ist das Heroin der Forscher. Jede ungezügelte Freiheit, die hat als ein besonderes Geschenk, man könnte sagen, eine Geschenktüte, wo etwas Besonderes rauskommt, die Gescheiden würde sagen, aus der Pandora-Büchse kommt etwas ganz Besonderes raus. Die Französische Revolution, was hat uns gebracht? Die Guillotine. Das tausendjährige Reich hat die Vernichtungslager, die Gaskammern hervorgebracht. Die Technik hat die Atombombe als Geschenk aus der Pandora-Büchse gebracht. Die Reproduktionsmedizin hat die sogenannten überzähligen, überschüssigen Embryonen hervorgezaubert, als ob das möglich wäre, dass ein Mensch überzählig ist. Und die Gentechnik, was hat die bis jetzt rausgebracht? Sie hat das lebensunwerte Leben in der pränatalen Diagnostik hervorgebracht. Und was sie in Rest in ihrer Büchse hat, das sind vor allem Horrorvisionen. Über die könnten wir ziemlich lang darüber reden.
Du hast vorher immer von Reproduktionsmedizin geredet, das ist also Fortpflanzungsmedizin. Der vorgeschlagene Verfassungstext, habe ich vorher gerade kurz gesagt, ist nicht unbedingt in allen kirchlichen Kreisen als sehr positiv aufgefasst worden. Könnte man sagen, dass die Kirche da meint, der Text in ihrer Lehre nicht entsprechen? Wie siehst du das?
Ja, ich habe in meinen Artikeln habe ich vor allem dargelegt oder versucht darzulegen, dass euch eine vernünftige Bioethik bereits zum Nein kommt. Dass die Kirche da zum Nein kommt, das schaue ich als selbstverständlich an, oder das ist ganz klar. Die Kirche, so wie der Johannes vor dem Herodes gestanden hat und hat gesagt, es ist dir nicht erlaubt, so steht der jetzige Johannes vor den Mächtigen dieser Welt und jetzt vor der schweizerischen Demokratie, vor der Macht der Demokratie und sagt, warnt vor dem Missbrauch der Macht der Demokratie und sagt, das ist dir nicht erlaubt.
Erwin Villa, Doktor der Medizin. Wir wären damit mit diesem Gespräch heute fertig. Ich möchte dir vielmals danken, dass du dich hier siehst, ins Studio vom Radio Rotto begeben hast. Ich möchte dir euch gratulieren zu der Arbeit, die du als Laie auf dem doch stark ausgesetzten Gebiet machen. Hoffentlich haben ein paar Leute das in euch gehört und gehen dann stimmen, nachdem sie gut überlegt haben, was zu machen ist. Ganz zum Schluss spiele ich dir, Erwin, wieder etwas, was du vielleicht kennst, nämlich ein Stück, das dein Sohn, der Erwin, Violine spielt und deine Tochter Sigrid Fischer-Villa Klavier spielt. Das ist aus dem Schlusskonzert vom Schweizerischen Musikwettbewerb, der vor ungefähr 15 Jahren in Lausanne war. Du hörst es jetzt gerade, das ist vom Schumann Sonate A-Moll, Opus 105. Ich danke dir nochmal und wünsche dir alles Gute, vielleicht ein anderes Mal.
Merci vielmals. Thank you.
Hilfswerk Kirche in Not Ostpriesterhilfe teilt mit, dass es jeden Tag bis zu 2000 Briefe aus ehemaligen kommunistischen Ländern bekommt. Kinder, Jugendliche, Eltern, Lehrer und Priester bitten um geistliche Literatur und um Bibel. Es fehlen euch an Büchern für den Religionsunterricht und theologische Fachliteratur für die Priesterausbildung. Die Bundesdeutsche Gesellschaft ist nach Auffassung vom Fuldaer Erzbischof kinderfeindlich. Wir brauchen nur einmal junge Eltern mit Kindern auf eine Wohnungssucht zu begleiten und dann werden einem schlagartig klar, wie kinderfeindlich die Gesellschaft geworden ist. Der Erzbischof setzt sich dafür ein, trotz der Kosten der deutschen Einheit die Familien finanziell stärker zu fördern. Die Familie muss in Politik und Gesellschaft die erste Priorität haben. Der Erzbischof hat darauf hingewiesen, dass die Kriminalitätsrate enorm steigen und dass da in den allermeisten Fällen ein Zerrüttel des Familienlebens am Anfang steigen. Darum sind die Investitionen in die Familie die beste Investition, die der Staat überhaupt machen kann. Wenn der Staat gesunde Familien hat, statt Hunderttausende von verhaltensgestörten und kriminellen Jugendlichen, dann sei das ein Ertrag, der auf keinem anderen Gebiet zu holen sei. Dass die Gesellschaft kinderfeindlich sein wurde, liegt in erster Linie an der Auflösung von vielen sozialen Bindungen religiöser und gesellschaftlicher Art und am damit verbundenen Egoismus auf breiter Front. Während für frühere Generationen die Weitergabe vom Leben, gleich wie die Weitergabe vom Glauben, selbstverständlich war, so drohen heute die Weitergabe abzureissen. Zum Schluss von der Sendung wollte ich allen Mamini einen ganz schönen Tag wünschen. Lecken und Muschela verwandeln. Macht's gut.